Das ist so ein Schönreden. Nee, wir haben echte Probleme, die wir angehen müssen. Ich glaube, wir müssen Ausbildungen wieder attraktiver machen. Berlin sollte europäische Gesundheitshauptstadt werden.
Berliner Leben, eine neue Folge mit Felix
und Flo.
Und wir sind heute zu Gast beim Verein Berliner Kaufleute und Industrieller bei der Geschäftsführerin Ute Weiland.
Ja, schönen guten Tag.
Wir freuen uns, dass wir wieder hier sind. Felix, wir sind zurück im Ludwig-Erhard-Haus.
Ja, wir waren vor vielen Wochen schon mal hier zu unserer dritten Folge. Wir sind ja öfter mal zu Veranstaltungen her. Aber heute soll es um den VBKI gehen. Vielleicht erzählst du mal kurz, was genau ist denn der VBKI, also Verein Berliner Kaufleute und Industrieller. Ist ja ein bisschen sperriger Name,
oder? Ein bisschen sperriger Name, ein bisschen altmodischer Name, aber es ist eben auch ein Verein mit Tradition. Der wurde 1879 gegründet von den damaligen Industriellen, die es damals noch gab, die Siemenses und Borsigs dieser Welt. Viele jüdische Kaufleute dabei und die wollten tatsächlich Berlin besser machen. Sie wollten sich wirtschaftlich in Berlin engagieren und das war ein toller Gründungsauftrag. Ja, und mit dieser Tradition leben wir, gehen wir auch um. Finde ich auch ganz toll, dass Berlin so etwas hat wie ein engagiertes Bürgertum. Das erwartet man manchmal gar nicht in Berlin. Das denkt man, das gibt's in Düsseldorf, in Hamburg. Mhm. Aber hier in Berlin hat man immer das Gefühl, hier sind die Kieze, ne, und hier gibt's nur Startups und so weiter. Aber nein, das war für mich tatsächlich auch neu, als ich vor 6 Jahren auch Mitglied wurde im VBKI und gespürt habe, hier sind Unternehmerinnen, Unternehmer, die sich tatsächlich für die Stadt einsetzen. Und was viele ja nicht wissen, ist, dass wir nicht nur ein großes Netzwerk sind, etwa 2400 Mitglieder. Wir konzentrieren uns auf die Wirtschaft. Wir versuchen, Wirtschaft in Berlin stark zu machen, auch gegenüber der Politik, das immer wieder zu betonen. Aber wir haben auch eigene gemeinnützige Projekte. Auf die kann ich gerne später auch noch eingehen.
Das werden wir auf jeden Fall. Ja, aber dann mal ganz klar gesprochen, wie geht's denn der Berliner Wirtschaft gerade?
Der Berliner Wirtschaft geht es nicht viel besser als der Wirtschaft in Deutschland insgesamt. Ja, also wir merken das schon, dass die Lage seit 2 Jahren angespannt ist. Das fing vor 2, 2,5 Jahren an, auch vor allen Dingen mit der Immobilienkrise. Mhm. Es wurde nicht mehr gebaut, es wurde wenig investiert und das zieht sich sofort. Mittlerweile, glaube ich, ist die Krise auch in der Gastronomie angekommen. Ich habe von Michael Biel neulich mal gehört, dass in diesem Jahr so viele Insolvenzen in der Gastronomie gab wie nie zuvor. Auch durch die Corona-Krise sind viele durch die Hilfen noch durchgekommen. Aber jetzt schlägt sich halt nieder, dass ja alles teurer geworden ist. Lebensmittel sind teurer geworden, die Personalkosten sind teurer geworden und die Leute gehen dann weniger essen, geben etwas weniger Geld dafür aus. Und das merkt man. Mhm. Ne? Also ansonsten, Industrie ist in Berlin ja eher kleiner, mittelständischer.
Ja.
Da kann man immer hoffen, dass die alle gut durch den Winter kommen, sage ich mal. Mittlerweile gibt es so ein leichtes, ja, also eine leichte Kurve nach oben, würde ich sagen. Das spüre ich schon. Ich meine, Frau Giffey wird nicht müde zu betonen, dass wir in Berlin und auch in Brandenburg sozusagen 1% Wirtschaftswachstum haben oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist natürlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Aber man muss ja immer schauen, von welchem Niveau aus man kommt. Mhm. Ne? Mhm. Das darf man ja bei diesen Prozentzahlen dann nicht vergessen.
Aber bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage, wie du sie gerade beschrieben hast, was hat dich denn? Die hat sich ja jetzt nicht so signifikant verändert, als du angefangen hast beim VBKI als Geschäftsführerin. Was reizt denn dich an der Wirtschaft Berlins, dass du solch ein Amt überhaupt antrittst?
Die Frage habe ich mir schon auch gestellt. Wenn ihr in meinen Lebenslauf schaut, dann ist er doch geprägt von vielen Jahren, die ich im Ausland auch tätig war, mit der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft, anschließend deutschlandweit mit Deutschlandland der Ideen. Ja, und dann kam die Frage, möchtest du Geschäftsführerin des VBKI werden? Und ich habe natürlich sofort gedacht, ups, der Raum wird ja immer enger. Das hat schon einige Tage und Nächte gedauert, dass ich darüber nachgedacht habe, ob ich das möchte. Auf der anderen Seite habe ich dann festgestellt, für mich schließt sich damit auch ein Kreis. Also ich kann vieles von dem, was ich gelernt habe, auf meinen Reisen damals für die Alfred-Herrhausen-Gesellschaft durch die ganze Welt, habe ich ja internationale Stadtentwicklungskonferenzen organisiert. Und das ist ja ein Thema, das uns hier beim VBKI wirklich sehr stark interessiert. Und Stadtentwicklung verstehe ich immer unter nicht nur Straßen und Infrastruktur und Häuser bauen, sondern Stadtentwicklung ist eben alles, das gesamte Gefüge einer Stadt. Also da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, wenn ihr das wollt.
Juhu.
Ja, weil eine Stadt besteht eben auch aus dem ganzen sozialen Gefüge, auch den NGOs, die hier tätig sind, der medizinischen Versorgung, dem kulturellen Angebot, der Wissenschaft und so weiter. Und das haben wir damals eben auch klar gemacht in unseren Konferenzen, dass Stadt eben nicht nur aus Bauen und Steinen und Straßen besteht. Und da habe ich sehr viel gelernt und das würde ich gerne hier einbringen. Und das kann ich durch meine Arbeit beim VBKI tatsächlich besser als damals beim Land der Ideen, weil hier ja auch Lösungen gesucht werden in Berlin und weil ich aufgrund des großen Netzwerkes und auch der Fachausschüsse, die wir ja haben im VBKI, die Möglichkeit habe, das auch ein bisschen anzuregen, zu steuern, interessante Gesprächspartner auch von außen hier reinzuholen und so zu schauen, an welchen Stellschrauben müssen wir in Berlin zukünftig drehen, damit hier nicht alles den Bach runtergeht.
Ja. Jetzt hast du schon gesagt, du hast einen internationalen Blick drauf, du hast Land der Ideen angesprochen. Wie hast du das Gefühl, wenn du international auf Berlin schaust oder Feedback bekommst zu Berlin? Kann man da sagen, Berlin ist gleich Deutschland? Also ich kriege immer so dieses Feedback, naja, Berlin ist ja ganz was Eigenes und das ist ja gar nicht so das typische Deutschland oder wenn ich im Ausland bin. An was denkst du, wenn du an Deutschland denkst, dann kommt irgendwie Bayern, Lederhosen und dann vielleicht Berlin.
Die Tradition.
Ja, genau, also die Tradition. Aber wie ist so, kann man das, ist für Deutschland oder für die Idee, Land der Ideen zu arbeiten, nochmal was anderes wie für so eine Stadt Berlin?
Absolut. Also das stimmt schon. Berlin ist nicht Deutschland. Berlin ist die internationalste Stadt Deutschlands. Hier kann man in Mitte ja kaum noch einen Kaffee bestellen auf Deutsch, was ich aber auch toll finde. Ne? Also das hat mich an London auch immer total gereizt, wenn ich da auf den Campus der LSI gekommen bin und gesehen habe, wie viele Nationen da plötzlich vereint sind, gemeinsam studieren. Ich meine, wie anders sollen wir denn Globalisierung verstehen? Ja, die Grenzen sind offen, vor allen Dingen auch innerhalb Europas. Nun komme ich aus der ehemaligen DDR und war bis zu meinem 20. Lebensjahr quasi eingesperrt. Insofern genieße ich das auch total und würde mich sehr freuen, wenn wir sozusagen alle zusammen in der Weltgemeinschaft dafür sorgen, dass diese Welt nicht untergeht. Ja, also vom Klimaschutz angefangen bis hin zu nachhaltigen Wirtschaftsmodellen, die ja auch entwickelt werden müssen. Oder wie wollen wir leben, in welchen Häusern, wie wollen wir uns ernähren. Das sind doch super spannende Themen, die einer allein, jetzt sind wir ganz weit sozusagen ausgeschweift, ich merke es schon. Nein, aber Berlin ist anders und wenn ich das mit Land der Ideen vergleiche und Deutschland hat eben auch sehr viele ländliche Regionen, das kann man überhaupt nicht mit Berlin vergleichen. Also viele, ich komme ja selbst aus Thüringen, verstehen überhaupt nicht, was die Berliner hier so machen und denken, die zeigen sich da manchmal einen Vogel und sagen, naja, das ist Berlin, ne? Also tun wir mal das damit ab. Ich glaube aber, dass Berlin vielleicht auch in vielem Vorreiter ist und wenn wir es hier und da ein bisschen besser machen würden, könnten wir nicht nur Vorreiter, sondern auch Vorbild werden für manche Regionen in Deutschland.
Jetzt ist ja der VBKI, wenn ich so sagen darf, eher, sagen wir mal, westberlinerisch geprägt. Wie siehst du das selbst? Spürst du die Teilung irgendwie noch? Gibt es noch Vorbehalte, wenn man jetzt wirklich auf die Stadt wieder schaut oder ist da eine Durchmischung auch da, die man sich ja nur wünschen kann nach 30 Jahren, 35 Jahren?
Beim VBKI gibt es eine Durchmischung, aber natürlich ist die Mehrheit der Mitglieder westlich geprägt.
Das wahrscheinlich auch mit der Struktur zu tun hat und
naja, das hat vor allen Dingen mit der Wiedereröffnung des VBKI nach dem Krieg in den 50er Jahren zu tun, der dann eben hier in Charlottenburg im westlichen Sektor stattfand und da war der Osten eben ausgegrenzt. Ja. Und ja, ich meine, wenn sich so ein Verein dann entwickelt und sich auch niederlässt und auch immer den Sitz hier in Charlottenburg hat und wir werden ja auch unseren Sitz weiterhin hier haben, wir bauen ja gerade ein neues Haus für den VBKI in der Bleibtreustraße, dann ist es nicht so einfach, die sage ich mal, virtuelle Grenze, die es meines Erachtens schon immer noch gibt. Also nicht bis nach Mitte, das bestimmt nicht. Aber wenn wir dann noch weiter in die östlichen Bezirke schauen, dann werden die Mitgliedschaften hier immer dünner. Ja, also ich versuche das durch Kooperationen vielleicht ein bisschen zu beleben. Mhm. Also ich will nur eine erwähnen mit dem Wirtschaftsrat des ersten FC Union, was echt super funktioniert. Ja, machen wir gemeinsame Veranstaltungen, so 1-2 in der Alten Försterei oder auch bei uns oder jetzt an der HWR zum Thema Nachfolgegründung. Themen, die uns alle interessieren und wo ich dann hoffe natürlich, dass auch die Marke VBKI dadurch im Osten etwas besser bekannt wird. Wir gelten ja auch so ein bisschen als Eliteverein. Mhm. Das würde ich jetzt nicht so sehen. Also wir sind schon auch für Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich zugänglich. Man braucht nur 2 Bürgen und die findet man schon auch. Also das Netzwerk ist mittlerweile schon auch groß, dass man da auch 2 Bürgen finden kann, um hier reinzukommen. Mhm. Und also das Interesse von uns ist auf jeden Fall da, ein Verein für ganz Berlin zu sein.
Mal für die Hörer und Hörerinnen draußen, die jetzt nicht unbedingt in der Bubble sind oder in Netzwerken groß sind, wie oder was bewegt oder wie bewegt der VBKI denn überhaupt was? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man eben nicht Netzwerker ist oder wenn man in keinem Netzwerk ist als...
Viele kennen wahrscheinlich den Ball der Wirtschaft, so als Aushängeschild.
Jetzt hast du es mir weggenommen. Sozusagen die schönste Bewegung, die wir sozusagen erzeugen.
Muss man tanzen können als Geschäftsführer des VBKI?
Ja, es wäre nicht schädlich. Die schönste Bewegung, die wir erzeugen, ist jedes Jahr im Februar unser Ball der Wirtschaft. Das ist doch klar. Ne? Und das ist ein Traditionsball, 74. Ball, den wir gerade vorbereiten für nächstes Jahr im Interconti am 21. Februar. Alle sind herzlich eingeladen. Auch das ist kein exklusiver Ball nur für Mitglieder. Natürlich, der ist nicht ganz preiswert, das gebe ich zu, aber wenn man da hinkommt, ja, dann hat man Essen und Trinken die ganze Nacht frei, die coolste Musik und wirklich die tollsten Begegnungen da und sehr, sehr viel Spaß. Es war für mich auch der erste Ball vor 3 Jahren, den ich jemals organisiert habe. Da hatte ich schon auch Respekt vor. Mittlerweile kann ich nur sagen, das ist ein großartiges Event. Sowas braucht so eine Stadt wie Berlin eben auch. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir engagieren uns sehr stark zum Thema Verwaltungsmodernisierung. Wir sind Teil dieser zivilgesellschaftlichen Meetings, die der regierende Bürgermeister initiiert. Wir sind der Meinung, dass das die Grundlage dafür ist, dass sich auch die Wirtschaft in Berlin zukünftig besser entwickeln kann, dass wir hier klare Strukturen haben, klare Zuständigkeiten haben und auch schnellere Genehmigungsverfahren haben werden. Also wenn man Umfragen in der Wirtschaft macht, kommt das immer ganz, ganz oben, zusammen mit dem Thema Wohnen. Ja, also wo bringe ich denn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter? Wo kann ich denn überhaupt auch Ansiedlung betreiben und Unternehmen überzeugen, hierher zu kommen? Die fragen als nächstes, wo sollen unsere Leute wohnen, in welche Schulen sollen sie gehen, in welche Kitas? Das sind eben auch alles Themen, die mit Wirtschaft zu tun haben. Und da mischen wir uns ein. Und dafür sind unsere Fachausschüsse zuständig, wo ich mir natürlich auch die fachliche Expertise hole. Also wir diskutieren heftig mit beim Thema Vergesellschaftungsrahmengesetz, wunderschönes Wort. Wenn das kommt, dann kriegen wir keine Investoren mehr nach Berlin. Und der Stadt, der Senat und auch der Staat wird den Wohnungsbau hier nicht alleine wuppen. Das funktioniert einfach nicht.
Magst du kurz erklären, was das ist? Also das heißt sozusagen, Eigentümer werden enteignet?
Na, es gibt ja diesen Volksentscheid, Deutsche Wohnen enteignen. Die Deutsche Wohnen gehört jetzt zu Vonovia. Dann sind die jetzt sozusagen Feindbild Nummer 1. Ja, es geht darum, Wohnungsbaugesellschaften zu enteignen, um preiswerte Mieten zu sichern. Die Durchschnittsmiete in Berlin, ich habe mich jetzt ein paar Mal damit beschäftigt, beträgt 7,50 Euro. Das ist ein Witz, wenn man das mit Köln, Düsseldorf, München und so weiter vergleicht. Ich glaube, wir brauchen einfach andere Instrumente. Wir müssen aufpassen, dass Wohnraum nicht missbraucht wird. Ja, wir müssen halt gucken, auch was das ganze Thema möbliertes Vermieten angeht. Habe ich jetzt gerade von einem Mitarbeiter gehört. Ne? Also der hat die Wohnung nur gekriegt, damit sie nicht unter den Mietendeckel fällt, wird behauptet, sie sei möbliert. Und dann stehen da irgendwelche ausrangierten Möbel drin vom Eigentümer. Das kann so eigentlich nicht sein. Und da muss es dann auch Sanktionen geben. Aber da fehlen wiederum die Kräfte sozusagen des Staates, die dann da eingreifen. Ne? Also wenn man den Artikel in der Zeitung liest über die Ordnungsämter und deren Personalnot, dann kann man an der Seite eben auch nicht anpacken. Also ja. Wahnsinnig viele Themen, in die wir uns einbringen. Das andere Thema ist die Ausbildungsplatzumlage. Mhm. Auch wiederum, wir haben mehr Ausbildungsplätze als Auszubildende. Wieso müssen dann einige Unternehmen bestraft werden? Und häufig trifft es dann die Kleineren, ja, die sagen, ich kann gerade nicht ausbilden, weil ich selbst dann nicht für die korrekte Ausbildung sorgen könnte, weil mir das Personal fehlt und. Die werden nachher bestraft mit so einer Umlage und es wird kein Ausbildungsplatz mehr geschaffen, sondern ich glaube, wir müssen Ausbildungen wieder attraktiver machen. Wenn die Gesellschaft der Meinung ist, dass jeder Zweite ein Abitur braucht, dann kriegen wir die jungen Leute nicht in Ausbildung. Mhm. Ne? Also die Ausbildungsberufe einfach wieder attraktiv machen, sexy machen, zeigen, wie man sich da verwirklichen kann, wie man sich auch im Laufe des beruflichen Lebens weiterbilden kann. Das finde ich großartig. Meine Tochter zum Beispiel hat auch erstmal eine Ausbildung gemacht. Die hat zu Corona-Zeiten Abi gemacht und dann wusste sie überhaupt nicht, was sie wollte. Ja. Und dann habe ich ihr geraten, mach erstmal eine Ausbildung, bevor du dich in so ein Studium stürzt.
Hast du eigentlich eine Ausbildung?
Ja, Flo? Ich habe auch eine Ausbildung und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Ich habe auch erst eine Ausbildung gemacht und dann erst Jahre später noch studiert. Und ich muss sagen, das ist echt ein Rüstzeug, was man dort lernt. Mhm. Also meine kaufmännischen BWL-Grundlagen habe ich auf jeden Fall erst in der Ausbildung schon gehabt, was mir dann im Studium auch auf jeden Fall geholfen hat.
Ja. Ich will mal zurück kurz zu Berlin kommen. Als du beim Land der Ideen noch warst, hast du viel mit Innovation zu tun gehabt, ne? Innovationswettbewerbe ausgerufen.
Richtig.
Braucht Berlin oder wie viel ich würde nicht fragen, ob Berlin Innovation braucht, sondern ich frage mal direkt, wie viel Innovation braucht Berlin eigentlich jetzt momentan? Wie viel kannst du aus dem Erfahrungsfundus, Schatz jetzt nutzen, den du da hattest?
Naja, damals beim Land der Ideen, muss ich sagen, habe ich ja jeden Tag irgendwie mit guten Ideen zu tun gehabt und mit Innovationen aus ganz Deutschland. Und das hat mich immer zuversichtlich gestimmt. So auch in meinem täglichen Doing habe ich gedacht, nee, Deutschland kann gar nicht untergehen. Wir haben so viel Innovationskraft überall. Jetzt bin ich, glaube ich, ein Stückchen mehr in der Realität, ja, und sehe auch andere Seiten. Berlin hat so viel Innovationskraft wie kaum eine andere Stadt. Hier gibt es ganz tollen Nährboden, was Wissenschaftseinrichtungen angeht, was kulturelle Einrichtungen angeht. Für Ideen und Innovationen brauchst du doch Anregungen. Ne? Also ich habe mich viel damit beschäftigt, wie entstehen überhaupt Ideen, wo kommen die her? Und dazu gehört es eben auch, dass du nicht nur im stillen Kämmerlein sitzt und auf deinem Bildschirm starrst, ganz im Gegenteil, sondern du brauchst ja auch sowas wie den richtigen Heureka-Moment, also diesen Moment, wo du sagst, ich gehe schon die ganze Zeit schwanger mit der Lösung eines Problems, es fällt mir nicht so ganz ein und jetzt plötzlich habe ich's und das kommt ja so eher so zufällig, ne? Und die Dusche ist da gar nicht so verkehrt. Bei mir ist es manchmal so, das Autofahren zwischen Potsdam und Berlin oder eben, ich habe die Möglichkeit, ins Konzert zu gehen, abends mal runterzukommen, einfach auch mal angeregt zu werden durch künstlerische Interpretationen und so weiter. Und das ist in Berlin absolut gegeben. Ich glaube auch, dass wir, was Startup-Gründungen angeht, wirklich eine tolle Stadt sind. Das funktioniert alles ganz prima. Aber was ich dann höre, ist, dass nach der ersten Gründungsphase dann für die zweite Phase das Geld fehlt. Und das fehlt nicht nur in Berlin, es fehlt in ganz Deutschland, sodass viele tolle Startups dann in die USA gehen. Vielleicht jetzt etwas weniger, aber im letzten Jahr auf jeden Fall habe ich da noch einige in Boston miterlebt, die dann gesagt haben, wir machen jetzt hier mal ein Büro auf, weil wir brauchen einfach für unsere nächste Finanzierungsrunde einfach ganz andere Power. Ja. Und das funktioniert nicht gut in Deutschland und auch das, sage ich mal, für Gründungen und Wachstum oft bürokratische Hürden da sind. Das höre ich auch immer wieder. Und daran können wir arbeiten und daran müssen wir auch arbeiten, damit die Ideen, die hier den Nährboden haben, einfach auch hier bleiben und dann irgendwann dafür sorgen, hier auch sozusagen zum Wirtschaftswachstum beizutragen.
Ich würde sagen, es ist Zeit für unsere drei Fragen, oder? Die erste Frage wäre, wie viele Sterne würdest du heute Berlin geben? egal ob 5 oder 12, 10, da haben wir immer unterschiedliche Antworten. Da haben wir kein Ranking.
Kein Maximum?
Nein, wir haben kein Maximum.
Aber du kannst natürlich sagen, von, also 5 von 8 kannst du zum Beispiel sagen. Also ein Verhältnis brauchen
wir. Na gut, also wenn ich mal die Restaurantsterne nehme, von denen es ja auch einige in Berlin gibt, dann würde ich einen Stern vergeben. Wie seid ihr jetzt von 1 von 3?
Ich wollte gerade sagen, jetzt outen wir uns.
Genau, ist neu. Wir haben sonst immer so bis 5 und bis 10, aber 1 von 3.
Na gut, also 2 von 5 oder 4 von 10, so.
Bisschen weniger gut als die Hälfte.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie viele Sterne erhoffst du dir in 2 Jahren Berlin zu geben?
Ja, so schnell geht das nicht. 5. Dafür sind die Probleme zu groß hier. Ich sage nicht Herausforderungen, das sagt ja jeder, das ist so ein Schönreden. Nee, wir haben echte Probleme, die wir angehen müssen. Die versuche ich aber, ich sag mal, auch bei all der Euphorie und den tollen Anregungen hier mal ein bisschen zu übersehen. In 2 Jahren wird sich da noch nicht viel geändert haben. Wir haben nächstes Jahr Abgeordnetenhauswahl, da muss ich die neue Regierung erstmal etablieren. Das dauert 2 Jahre, da passiert nicht viel.
Okay. Wenn du einen Tag Bürgermeisterin sein könntest, was würdest du aus dem Bauch raus als erstes machen? Gibt's was?
Na klar.
Also, was dir sofort einfällt?
Ich habe das erst letzte Woche bei einer Veranstaltung von uns gesagt und das ist auch gerade unser zentrales Schwerpunktthema. Wenn ich mich nächstes Jahr aufstellen würde zur Bürgermeisterwahl, würde ich das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt stellen. Erstens, weil ich finde, dass das ein Gewinnerthema ist. Wir haben hier so viel Assets in Berlin zum Thema Gesundheit, angefangen vom berühmtesten Krankenhaus der Welt über andere Forschungseinrichtungen, chemische Industrie, pharmazeutische Industrie, die Startups, die ich schon erwähnt habe, von denen es grandiose Startups gibt in dem Bereich. Und wir haben immer noch eine sehr gute Gesundheitsversorgung, die natürlich auch reformiert werden muss. Die kann auch nicht auf ewig so bleiben. Aber ich finde, das ist ein echtes Gewinnerthema. Und wenn man dann noch sagt, wir wollen aber auch, dass die Bevölkerung da mitmacht und da etwas von hat. Wir wollen auch eine gesunde Stadt an sich sein, also mit gesunder Luft und mit gutem Wasser und mit einer gesunden Ernährung und so weiter, hat das sehr, sehr viel Potenzial.
Interessant für Berlin.
Ja, Berlin sollte europäische Gesundheitshauptstadt werden, also nicht nur deutsche Gesundheitshauptstadt, das sind wir schon, sondern auch im europäischen Vergleich haben wir das Zeug, die Nummer 1 in der Gesundheit zu werden.
Ich finde es immer ganz interessant, weil in dem Moment, wo du gesagt hast, Gesundheit, dachte ich erstmal so, okay, Gesundheit ist jetzt nicht unbedingt das, was Berlin, ist mein erster Moment gewesen im Kopf, was Berlin jetzt irgendwie weit nach vorne bringt. Aber ja, du hast ja recht, irgendwie, da hängt ja ganz, ganz, ganz viel dran. Ne?
Also ich mag es ganz konkret. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand sagt, wir wollen Innovationsstandort Nummer 1 sein. Ja, was bedeutet das denn? Was steckt denn da dahinter? Wie misst man denn da die Innovation? Und welchen Ausschlag gibt es dann auf unsere wirtschaftliche Entwicklung? Was hat die Bevölkerung davon, wenn wir Innovationsstandort Nummer 1 sind? Wenn ich Bürgermeisterin werden wollte, was ich auf gar keinen Fall möchte, dann würde ich mir ein Thema suchen, mit dem ich auch nach 3 oder 5 Jahren sagen kann, das habe ich wirklich erreicht. Ja, wenn ich das Thema Wohnen nehme, dann ist das total schwierig, weil da noch zu viel im Argen liegt und dann auch noch das Vergesellschaftungsrahmengesetz kommt und so weiter. Ja, also da gibt es ganz viele Kräfte, die an mir ziehen und zerren und damit kann ich garantiert nicht gewinnen. Und ich kann auch keine, weiß ich nicht, 40.000 Wohnungen in den nächsten 2 Jahren bauen. Aber in der Gesundheitswirtschaft, da habe ich eine tolle Grundlage, die ich ausbauen kann und wo ich wirklich aufpassen muss, dass sie jetzt nicht den Bach runtergeht.
Bei der Gesundheitswirtschaft bin ich zwar bei dir, wenn ich jetzt einfache Bürgerin oder Bürger bin ich ja auch. Mir geht es doch vor allem um die Versorgung. Wie sieht's denn da aus?
Die Versorgung ist auch super hier. Also das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Da sollten wir mal nach Mecklenburg-Vorpommern gehen, in ländlichen Raum. Ja, also klar kriegt man nicht immer einen Arzttermin an dem Tag, an dem man ihn möchte, aber auf lange Sicht dann irgendwie schon. Und ich glaube, es gibt ja auch Bestrebungen, dass man auch gucken muss, dass man nicht wegen jedem Schnupfen zum Arzt gehen muss, ne, sondern vielleicht auch Online-Sprechstunden viel stärker einrichtet, damit da auch die Versorgungskapazitäten nicht überlastet werden oder dass man erst zum Allgemeinmediziner muss, um dann erst eine Überweisung zu einem Facharzt zu kriegen. Hatten wir alles schon mal, genau.
Wunderbar, dann kommen wir doch zur dritten Frage. Du lebst in Potsdam, aber gibt es in Berlin noch einen Ort aus dem Ludwig-Erhard-Haus wahrscheinlich, in dem du dich gerne aufhältst und was so ein Secret Place oder so ein ganz schöner Ort für dich ist zum Entspannen, zum Abschalten oder der für dich so typisch Berlin ist?
Naja, wenn ich entspannen will, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Es gibt hier in Berlin sehr viele schöne Orte. Ich gehe zum Beispiel sehr gern auf die Museumsinsel und versuche dann mal vor einem Bild einfach auch mal eine Zeit lang auszuharren. Oder ich besuche mal die Nofretete und denke mir, was die schon alles gesehen hat. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Orte. Und wenn ich es gerne ein bisschen kreativer und ein bisschen wilder mag, dann gehe ich auch gerne mal an den Holzmarkt und gucke mir, schaue mir an, was dort so auch aus bürgerlichem Engagement entstanden ist. Und klar entspricht das vielleicht nicht unbedingt immer meinen Designvorstellungen, weil ich auch wirklich sehr schönes Design und gute Architektur mag. Aber das prägt ja eine Stadt eben auch, dieses gemeinsam miteinander tun und gestalten. Und dann muss es eben nicht immer perfekt sein. Aber die Energie, die dieser Platz dort hat, an der Spree da unten, das gefällt mir schon sehr gut.
Das kann ich teilen. Das ist auch einer meiner Lieblingsorte. Und wenn ich zu Besuch habe, zeige ich immer diesen Ort, weil das ist so einzigartig auch. Und dass es diesen Ort noch gibt, hoffentlich noch sehr, sehr lange, ist wirklich was Besonderes.
Aber zum Thema Architektur, hast du ein Lieblingsgebäude in Berlin?
Ja, das alte, was war das denn? Da, wo früher die Gasag drin saß, dort am Landwehrkanal. Wie heißt denn das? War das das Shell-Gebäude mit diesen runden Ecken, so im Bauhausstil? Ja, da saß die Gasag ganz lange drin und deswegen habe ich mir irgendwie nur Gasag-Gebäude gemerkt. Das ist jetzt leider leer. Keine Ahnung, was damit geschieht.
Was da passiert? Reichen wir nach.
Also ich bin, ja genau, ich bin Bauhaus-Fan.
Ja.
Und das Gebäude, immer wenn ich da vorbeifahre, denke ich, wie schade, dass das leer steht. Und das gefällt mir sehr gut. Es ist einfach auch, ja, ich sag mal so, man hat ja ganz viel Glas, Stahl und Beton bei den Gewerbeimmobilien. Aber das hat durch seine weichen Rundungen einfach ja so was Fließendes für mich. Ich hoffe, dass es nicht abgerissen wird. Ich hoffe, dass es jemand gibt, der das wiederbelebt.
Also wenn wir jetzt einen Investor finden für das Gebäude, dann rufen wir doch hiermit auf und wir können das Bild dann mal bei Instagram posten. Dann wissen wir auch, welches dahinter steckt.
Genau.
Wunderbar. Wir haben noch ein kleines anderes Ritual, nämlich, dass der Gast, der vor dir da war, immer ein kleines Geschenk, immer ein spontanes Geschenk mitbringt. Und Felix überreicht dir das gerade. Du darfst gerne etwas schildern, was du siehst.
Ich bekomme ein Geschenk eingepackt in Blümchenpapier, blau mit rosa, gelben Blumen. Ich darf es aufmachen, ja?
Ja.
Finde ich ja mal gespannt. Raschel, raschel, raschel. Aha. Wer im Jetzt lacht, lebt am besten. Das ist toll. Unser Wunschzettel für die Zeit, die uns bleibt.
Genau. Ich erzähle vielleicht ein bisschen was dazu. Wir hatten als letzten Gast Stephanie Müller. Sie ist die Geschäftsführerin der Wuhlewanderer in Marzahn-Hellersdorf. Die betreiben mehrere Kindertagesstätten und sind auch gerade dabei, ein Hospiz zu gründen und sind da im Unfallklinikum auch mit einem eigenen Café vor Ort. Und ich glaube, der Autor des Buches hat mit ihr zusammen auch eine Lesung dort gemacht. Also auch ein sehr persönliches Buch und das sollen wir an dich überreichen. Und ich sehe schon, du hast für den nächsten Gast auch schon was vorbereitet, was wir jetzt nicht verraten. Sowohl weißt du nicht, wer als Gast in unserer nächsten Folge ist, als auch was es für ein Geschenk ist.
Also vielen Dank. Ich bin ganz gerührt, weil ich dieses Thema total wichtig finde. Ja, in unserem hektischen Leben. Und du sagtest, Gesundheit wird dir jetzt nicht als erstes einfallen, aber werd mal krank. Dann steht Gesundheit plötzlich ganz oben auf deiner Liste. Oder lass mal einen Familienangehörigen schwer erkranken und so weiter. Dann bist du aber froh, wenn das System funktioniert und wenn du Hilfe bekommst. Und gerade diese Hospize sind ja ein Ort, der versucht, es dann eben auch den Betroffenen, aber auch den Familien ein Stück weit zu erleichtern. Und diese Arbeit ist absolut unterstützenswert.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Geben wir gerne weiter. Ich würde noch mal kurz zurückkommen. Du lebst jetzt oder wohnst jetzt in Potsdam?
Ich wohne schon 30 Jahre in Potsdam.
Okay. Aber was ist für dich, also ich könnte fragen, warum wohnst du nicht in Berlin? würde dich aber gerne fragen, was ist der Unterschied für dich zwischen Potsdam und Berlin? Weil du kennst ja beide Städte sehr gut.
Ich bin ein Landei. Ich komme aus Thüringen, vom Land. Und das habe ich auch nie versteckt. Und man muss ja, jeder muss ja für sich selbst herausfinden, was tut einem selbst gut, was braucht man so für seine tägliche Umgebung. Und ganz ehrlich, wenn ich den ganzen Tag Berlin habe, und das geht ja oft um 8 Uhr morgens schon los und hört manchmal erst um 10 Uhr abends oder noch später auf, dann bin ich so froh, wenn ich wohne ja auch nicht mitten in Potsdam, ich wohne im Norden von Potsdam, am schönen Fahrländer See. Da kann ich einfach nachts mein Fenster auflassen und höre die Eule schreien und morgens, was weiß ich, die Spatzen vom Dach und so weiter. Das brauche ich einfach für mein Wohlbefinden. Und am Wochenende muss ich die Finger in den Boden stecken. Ich habe einen Garten, den ich auch selbst betreue und pflege und pflanze. Und das ist mir total wichtig, also im wörtlichen Sinne geerdet zu werden, mal wieder runterzukommen von dem ganzen Hype hier in so einer Großstadt. Und ich sage immer, ich habe doch alles, was ich brauche. Also ich habe des Nachts meine Ruhe, am Wochenende meinen Garten. Und wenn ich möchte, dann steht es mir ja frei, ins Konzert zu gehen, ins Theater zu gehen, ins Museum zu fahren, mich mit Freunden zu verabreden. Aber das ist für mich ein guter Lebensrhythmus. Und das muss, glaube ich, jeder für sich selbst auch rausfinden, was tut einem gut, wo kann man auch mal wieder abschalten. Und das geht mir so, also wenn ich dann am Wochenende morgens immer mindestens eine Stunde mit dem Hund durch den Wald laufe, dann komme ich runter, dann wird der Kopf mal wieder frei. Weiß ja nicht, ob euch das auch so geht, dass ihr manchmal das Gefühl habt, ihr habt irgendwie einen Information Overload. Wie kriegt man das denn wieder raus aus dem Hirn?
Felix schreibt auch schon gern morgens um 7.
Ja, so, und dann gehe ich dann da, ne, in den Wald und schaue auf den See und genieße die Stille. Und dann bin ich wieder montags fit für die Stadt.
Kann Berlin was von Potsdam lernen?
Ich bin ehrlich gesagt in Potsdamer Strukturen überhaupt nicht eingebunden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir jetzt seit langer Zeit mal wieder, seit den 60er Jahren, glaube ich, eine Oberbürgermeisterin bekommen haben, die von verschiedenen Parteien unterstützt wurde. Ich bin neugierig, ich beobachte das. Aber für mich ist, ich habe ehrlich gesagt auch kaum ein Netzwerk in Potsdam. Mein Netzwerk ist in Berlin. Ganz viele Freunde sind in Berlin, bis auf die Nachbarschaft bei uns. Aber ich habe immer in Berlin gearbeitet und in Potsdam gelebt und deswegen kann ich zur Stadt Potsdam und zur Struktur und Organisation gar nichts sagen.
Fühlst du dich als Berlinerin?
Nein.
Sondern? Als Potsdamerin?
Boah, manchmal als, also ich möchte mich gerne als Europäerin fühlen. Das ist so nach dem Mauerfall, der jetzt gerade erst 36 Jahre her ist. Das war so mein Gefühl. Das möchte ich gern sein, ja, mit, was weiß ich, französischem Essen und italienischem Wein und englischer Sprache oder was auch immer. Manchmal sage ich, muss ich mich sogar ein bisschen als Ostdeutsche fühlen, was ich oft ablehne, weil ich finde, diese Trennung, die ist nun endlich mal genug, ja. Aber ja, da komme ich manchmal nicht umhin, dann auch mal zu sagen, okay, jetzt ist mal gut hier, ne, dann will ich mich outen, ich komme aus dem Osten, ich stehe da auch zu, aber eigentlich spielt es doch überhaupt keine Rolle. Und Potsdamerin bin ich ja auch nicht so wirklich, ja. Also ich bin Netzwerkerin.
Ich würde gerne zum Abschluss auf eins kommen. Der VBKI unterstützt ja auch soziale Projekte. Und eins ist die Lesepatenschaften.
Ja.
Magst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Wo ist euer gesellschaftliches Engagement besonders groß?
Nichts lieber als das. Also wir feiern sogar 20 Jahre Berliner Lesepaten dieses Jahr. Ich glaube, das ist wirklich beachtenswert, was damals mein Vorvorgänger und auch die Sibylle Volkholz hier geschaffen haben. Und dass sie es auch geschafft haben, das so lange finanzieren zu können und am Leben zu halten. Also ich muss dazu sagen, dieses Projekt wird hier von 3 Mitarbeitenden koordiniert und alle Kosten, die da auflaufen, werden durch Mitgliedsbeiträge oder Spenden aus dem VBKI finanziert. Wir haben keinerlei staatliche Förderung. Ne? Und wir haben über 2400 Lesepatinnen und Lesepaten. Als wir im Frühjahr diesen Jahres im Roten Rathaus unser 20 Jahre gefeiert haben und der regierende Bürgermeister das geehrt hat, hatten wir nur Lesepaten eingeladen, die über 10 Jahre schon da engagiert sind. Und schon da war der Wappensaal voll. Also wir hatten über 350 Gäste. Und das ist großartig, dieses ehrenamtliche Engagement. Und ich sag mal so, auch wenn man immer hofft, die Schulbildung wird besser und wenn man sich so stark engagiert, dann können die Kinder doch hoffentlich bald in der 3. Klasse wirklich lesen, schreiben und rechnen. Die Zahlen sprechen leider eine andere Sprache. Also ist unser privatwirtschaftliches Engagement hier auch weiterhin gefragt. Ich bin im engen Austausch auch mit dem Bildungssenat. Die könnten darauf gar nicht verzichten, weil das eben auch zum Teil, naja, Zuhörer sind, die manchmal nicht nur lesen oder vorlesen lassen, sondern einfach auch mal zuhören und ansprechbar sind für die Kinder und Jugendlichen. Naja, es sind mehr Kinder. Wir beschränken uns auf die Kitas und auf die Grundschulen, weil ehrlich gesagt, wenn man da nicht lesen lernt, dann ist schon schwierig, das später noch nachzuholen. Also das ist wirklich ein Herzensprojekt von uns und da stehen wir auch zu und das finanzieren wir auch gerne in der Zukunft, auch wenn, ja, sage ich mal, die Spendenbereitschaft gerade so ein bisschen schwieriger geworden ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Wir unterstützen aber auch das sportliche Engagement mit Sport macht Schule und wir vergeben jedes Jahr den VBKI-Preis Berliner Galerien. Nächstes Jahr zum 10. Mal, da freuen wir uns auch drauf, wo wir eben Galeristinnen und Galeristen auszeichnen, die eben den wirtschaftlichen Aspekt im Kunstbetrieb sozusagen auch repräsentieren.
Also ein breites Engagement.
Ja. Gut, das wusste ich gar nicht. Mit den Galerien, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja, mir ist schon fast unangenehm, wenn es jetzt 10 Jahre gibt.
Ja.
Aber gut, ich habe noch eine letzte Frage. Wenn Berlin eine Person wäre, was würdest du als Ute Berlin mit auf den Weg geben? In einem Satz. Mit Ausrufezeichen vielleicht sogar.
Mach's gut.
Mach's gut? Ja, mach's gut wäre jetzt nicht ganz so schön.
In einem Satz.
Naja, einfach so mit, nein, du mach wie du magst.
Ich würde Berlin zurufen, mehr Selbstbewusstsein für größere Projekte.
Ja, sehr, sehr schön. Sehr schön.
So.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Dann vielen Dank, dass wir da sein durften, Ute. Wir kommen gerne wieder ins Studio Gerhard
Haus. Oh, ich habe euch auch gerne wieder dabei. Ich glaube, wir hätten noch hunderte Themen, die wir besprechen
können. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir kommen wieder.
Und
vielen Dank für das persönliche Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss. We'll be right back.